Hallo und guten Morgen. Freut ihr euch? Ja, super. Das ist nur eine Frage an die Kinder, wenn ich Kinderstund habe. Hey, da ist Freude da, die freuen sich total. Liebe Geschwister, ich möchte ganz kurz beten. Herr, du hast so etwas Wunderbares begonnen heute. Und Herr, schenke du Gnade, dass wir es schaffen, einen Lobpreisgottesdienst mal zu gestalten, Herr, wo diese Offenheit, diese Nähe zu dir erlebbar ist und nicht unterbrochen wird durch meine menschlichen Worte, Herr. Und ich bitte dich, dass du diese menschlichen Worte gebrauchst, um Herzen zu bewegen, das zu entfalten, was du heute entfalten möchtest, Herr. Danke, Jesus. Amen. Ja, ist nicht einfach. Ja. Der Vorspann, also dieses Reden Gottes auch in die Gemeinde hinein, das hat mich schon innerlich bewegt, weil da geht es unter anderem, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind. Wir können bei Gott nichts bringen, dass er uns noch mehr liebt oder sonst irgendwas. Er liebt uns ohne Ende, ohne Ende. Das kann man sich nicht vorstellen. Wenn ich mich als Vater sehe und meine Töchter, dann habe ich natürlich gewisse Schwierigkeiten, sie total in jeder Situation, bei allem, was sie tun, nur zu lieben. Ja? Und bei Gott ist es anders. Wir haben gehört, dass wir uns auf Jesus ausrichten sollen. Das möchten wir auch mit der Predigt machen. Wir möchten uns auf Jesus ausrichten. Dieses Kreuz, dieses Sinnbild, was Giovanni ja gesagt hat, von dieser erhöhten Schlange, das ist ein Bild auf Jesus, absolut. Und dafür sind wir froh und dankbar. Wir kommen hinein in einen Predigtteil, und zwar das Thema lautet heute echte Gemeinschaft. Echte Gemeinschaft. Gemeinschaft haben wir überall. Wir haben in jedem Verein haben wir Gemeinschaften, wir haben Hausgemeinschaften. Aber echte Gemeinschaft, hey, so wie sie die Dreieinigkeit lebt, Gemeinschaft, Heiliger Geist zum Vater und zum Sohn Jesus Christus. Das ist Gemeinschaft, das nenne ich Gemeinschaft. Und trotzdem möchte ich hineinsprechen auch in menschliche Gemeinschaften, in unsere Gemeinschaft, so wie wir sie bei uns erleben oder erleben möchten. In den letzten Sonntagen haben wir starke und ermutigende Predigten gehört und ich bin froh und dankbar, habe die alle Revue passieren lassen. Und da kamen auch sehr gute Rückmeldungen aus der Gemeinde von euch. Ja, und das macht es immer wieder. Wenn ihr angesprochen seid, dann seid ehrlich. Wenn ihr Kritik habt, seid ehrlich, wir brauchen das. Wir brauchen diese Reflexion, diese Fremdreflexion von euch. Anne-Rose hat gepredigt über gesunder Umgang mit Krankheiten. Das hat die Leute auch sehr angesprochen, Anne-Rose. Dann der Daniel hat über die Jahreslosung "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" gesprochen. Auch das hat mich persönlich sehr bewegt. Und inspiriert hat mich natürlich auch diese Predigt von der Anna über Einheit. Und das war so, wenn ich das alles betrachte, ja, diese ganzen Predigten, dann komme ich hinein in das Thema Gemeinschaft. Weil alle Predigten hatten etwas mit Gemeinschaft zu tun. Gemeinschaft untereinander, Gemeinschaft mit Gott. Inspiriert von den vergangenen Predigten möchte ich heute, ich schaue auf die Uhr, okay. Im Wesentlichen zwei Verse betrachten und die sind ja schon da. Ihr habt vielleicht schon gelesen, sonst lesen wir sie bitte mal gemeinsam. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag in den Tempel. Trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude.
Ah,
und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag redete der Herr weiter Menschen, so dass die Gemeinde. Ja, das ist der Anfang vom neuen Jahr hier. Und lasst uns das in uns leben, lasst es groß werden, dass unsere Gemeinde wächst. Und zwar deswegen, weil immer und immer wieder Menschen errettet werden. Unsere Umgebung, in der wir leben, die ist voll von Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die keine klare Zusage zu Jesus gemacht haben. Ich glaube an dich, ich glaube an Jesus. Keiner hat es aus meiner direkten Umgebung gemacht. Und ich möchte die Menschen in diese Gemeinde einladen können. Das Buch der Apostelgeschichte ist eine Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. Also dieser Lukas, der hat schon was drauf gehabt, muss man sagen. Der hat also eine klare Struktur gehabt in seinen Berichten. Und das ist das, was mir immer wieder fehlt. Ich sehe aber bei euch auch Leute, die sowas können, ja, so eine klare Struktur haben. Es beschreibt unter anderem Gesichtspunkte, die die Gemeinde als Gemeinschaft der Nachfolger Jesu Christi beschreibt. Gemeinschaft der Nachfolger Jesu Christi. Gott hat uns dieses Buch nicht nur als geschichtliche Abhandlung über die Urgemeinde gegeben. Es ist gleichzeitig ein Leitfaden für das christliche Leben, das wir führen. Und für unsere geisterfüllte Gemeinde. Das ist das, was wir leben möchten. Wir möchten in dieser Gemeinschaft, in einer geisterfüllten Gemeinde leben. Das Buch zeigt sehr deutlich, was die Gemeinde in jeder Generation sein sollte oder tun sollte. Und da möchte ich jede Generation auch bei uns ansprechen. Ich bin froh und dankbar, dass wir unterschiedliche Generationen haben. Und diese Generationen sind für uns sehr, sehr wichtig. Die junge Generation ist für mich immens wichtig, weil sie so viel Kraft hat, so viele Ideen hat, so viel Kreativität hat. Und das ist etwas, was mein Herz bewegt, ja, wenn ich in die Gemeinde reinschaue. Hey, da hat es Leute, junge Leute, die, ja, vielleicht, manchmal könnte man meinen, man müsste ein bisschen bremsen, aber hey, das möchte ich nicht. Ja. Und dann hat es erwachsene Leute, die stehen fest im Glauben, fest auf dem Fundament Jesu Christi. Die stehen fest und beten täglich für die Gemeinde und für die Gemeindeglieder und so weiter. Und auch diesen Menschen, die nicht mehr so schnell sind wie die Jugend, die möchte ich hervorheben. Und dann jeden anderen natürlich auch, der zwischen jung und alt drinsteht. Das sind ist die Sandwich-Generation, okay? Und da seid ihr alle, oder ja, die restlichen alle mit angesprochen. Okay. Wie werden wir als Gemeinschaft einer Ortsgemeinde in unserem Umfeld wahrgenommen? Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht? Wie ist das, was für ein Bild geben wir ab in unsere nächste Umgebung? Oder auch, was für ein Bild geben wir ab in die nächsten Gemeinden? Und wir kommen ja von der Evangelischen Allianzwoche und hatten gute Gemeinschaften. Wirklich, das, was der Frank erzählt hat, kann ich nur unterstreichen. Nur unterstreichen. Wenn man reinkommt, Menschen sieht, die man jahrelang nicht gesehen hat, man freut sich an denen. Hey. Das ist nicht ein Mensch vom anderen Stern, sondern der hat nur eine andere Gemeinschaft. Das ist etwas, was für mich sehr wertvoll sind. Wie werden wir wahrgenommen? Sind wir eine zugeknöpfte, eigenbrötliche, selbstsüchtige christliche oder langweilige christliche Gemeinschaft? Was sind wir wirklich? Wie fühlst du dich in dieser Gemeinschaft? Das dürfen wir uns immer wieder fragen. Und mit diesen Fragen möchte ich auch ganz bewusst in unsere Gemeinde hineinschauen, in jeden Einzelnen, der hier Gemeinde ist. Und mit dem Blick auf diese beiden Verse aus der Apostelgeschichte 2. Einmütig wird als erstes genannt. Einmütig ist auch ein Ausdruck von Einheit. oder Einstimmigkeit ist ein Ausdruck einer Meinung, ein Synonym für einträchtig, gemeinsam geschlossen, gleichgesinnt. Und das Letzte wird ja in der Bibel auch erwähnt, wir sollen eines Geistes Kinder sein. Wir sollen gleichgesinnt sein in Jesus. Und wenn wir die Dreieinigkeit anschauen, dann ist doch das die beste Botschaft, zu schauen, was ist eines Sinnes sein. Das ist die Dreieinigkeit Gottes. Groß, herrlich und wunderbar. Die Christenheit präsentiert sich allerdings alles andere als immer einheitlich. Das habt ihr sicherlich auch schon festgestellt. Und an meinen Fehlern und an meinen Schwächen erkannt, dass das nicht immer so ist. Und wie gesagt, das wirft Fragen auf. Was ist die Gemeinde überhaupt? Wie ist der Gedanke, der biblische Gedanke für Gemeinde? Im Neuen Testament wird der Begriff Gemeinde recht häufig verwendet. Die Apostel beschreiben damit in erster Linie eine Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus Christus glauben. Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus Christus glauben. Daher hat die Gemeinde einen Ursprung. Und der Ursprung ist Jesus Christus. Und das alles macht deutlich auch, Gemeinde im christlichen Sinn kann also ausschließlich nur Gemeinde Jesus sein. Nichts anderes. Es gibt keine andere Gemeinschaft, die sich darauf berufen kann. Nur die, die auf dem Fundament Jesu Christi steht. Mit Jesus als Existenzgrund und mit Jesus im Zentrum. Im Zentrum unseres Lebens, unseres Alltags. Auch in der Nacht, wenn wir schlafen, da ist immer noch das Zentrum Jesus da. Gemeinde wird verglichen mit Familie als Metapher. Familie, Vater, Söhne, Töchter, ja, das ist Gemeinde. Körper wird auch genannt. Unterschiedliche Glieder des Körpers sind gemeinschaftlich in Funktion. Gebäude wird auch benannt. Tempel aus Menschen gebaut, das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat die Menschen als Tempel entdeckt, beziehungsweise auch ausgesucht und baut mit Menschen seinen Tempel. Das ist das Geniale. Und was ist eigentlich das, was diesen Tempel zusammenhält? Das ist Jesus Christus. Wir lesen in der Schrift, Jesus Christus ist der Eckstein. Und wenn jemand ein bisschen von der Statik und so weiter weiß, was ein Eckstein bedeutet, dann versteht er das Bild auch für Jesus Christus. Er ist der, der das Ganze zusammenhält. Wenn man den wegnimmt aus der Gemeinschaft, dann zerbröselt dieses Gebilde Tempel Jesu Christi. Ja, so ist Gemeinde im neutestamentlichen Sinn keine reine Organisation oder sonst irgendetwas, sondern ein lebendiger von Gott zusammengefügter Organismus. Und ein Organismus ist etwas, was lebt, was sich weiterentwickelt. Und das möchten wir in dieser Gemeinschaft erleben, Weiterentwicklungen. Es ist die Gemeinschaft der Gläubigen und die Gemeinschaft der Heiligen. Wenn wir zurückschauen auf die Urgemeinde, was taten denn die Menschen so? Wir lesen hier, mit großer Treue kamen sie Tag für Tag in den Tempel. Auf die heutige Zeit betrachtet, würde ich sagen, mit großer Treue kamen diese Menschen, die ich heute anschaue, in den Gottesdienst, in unsere Versammlungen. Und wie wichtig unsere Versammlungen sind, das erleben wir genau an dem heutigen Tag. Das, was wir eingangs bis zur Predigt erlebt haben, das ist Gottesdienst. Das ist Versammlung, wo der Geist Gottes sich offenbart, wo er mitten unter uns ist. Man kann eine Predigt nachhören, aber die bietet nicht den gesamten Inhalt eines Gottesdienstes. Und das macht mich traurig. Deswegen würde ich mir manchmal schon wünschen, wir hätten eine Videoübertragung, wo das alles aufnimmt. Falls jemand zu Hause ist und mal nicht kommen kann, ja, weil er krank ist oder sonst irgendwie verhindert ist. Ihm fehlt immer dieser Vorspann, diese Einleitung, dieses herzliche Willkommen, dieses Entgegenkommen Jesu zu uns. Er öffnet die Arme und sagt, ja, dir möchte ich heute dienen. Und ich versuche jetzt mit der Predigt halt noch ein bisschen was zu retten, okay? Ja, und warum kamen sie zusammen? Wenn man hineinschaut in Hebräer 10, 25, dort wird es beschrieben, da geht es um die Versammlungen, da wird ein Ausdruck gebraucht, versäumt diese Versammlungen nicht. Bitte versäumt, das ist mein Ausruf heute, bitte versäumt diese Versammlungen nicht willkürlich. Es gibt genügend Gründe, das ist mir schon klar. Ich kenne aber auch diese, gut, ich mache weiter. Warum war das denn damals so wichtig? Weil diese Menschen, die hatten eine Naherwartung Gottes. Die haben tatsächlich jeden Tag mit der Erwartung gerechnet, dass Jesus wiederkommt. Hey, und lasst uns hineinleben, lasst uns das Bild hineinnehmen, dass wir in einer Erwartung sind, dass Jesus wiederkommt und dass er uns dann genau bei dem antrifft, was er möchte, was wir tun sollen. Menschen zu Jesus zu führen. Ja, was taten die Menschen noch? Sie trafen sich täglich in den Häusern. Und wie schaut denn das aus in unserer heutigen Lebenswelt? Was denkt ihr, ist es überhaupt noch möglich, sich täglich zu treffen? Nein, unsere Welt hat sich verändert, unsere Lebens- und Arbeitswelt hat sich total verändert. Diese Riesenfreiheit, die damals hatten und gebrauchten und benutzten und ausübten, die haben wir in dem Maß nicht mehr. Heißt nicht, dass wir, wenn ich an der Arbeitsstelle bin, nicht mehr an Jesus denken darf. Nein, aber diese Gemeinschaft mit den Heiligen, mit euch, Gemeinschaft zu haben, das habe ich da nicht. Da sind so viele andere Menschen da. Und Termine und Druck und was weiß ich was alles, sodass der Gedanke an Jesus nicht immer so mächtig da ist. Und dabei ging es bei denen nicht nur immer um geistliche Fragen, Predigten oder große Andachten. Nein, es ging ihnen tatsächlich um Leben teilen, gemeinschaftliches und unterwegs zu sein, Gemeinschaft miteinander zu feiern, einen Geburtstag zu feiern, Freude dran zu haben, wenn ich wieder was entdeckt habe, was mir lange Zeit verloren war und so weiter. Sie haben gemeinschaftlich gelacht und geweint. Sie waren voller Freude. Ich war einmal in Jerusalem, in Israel, und ich habe dieses Volk kennenlernen dürfen. Ich war 6 Wochen dort und habe Gemeinschaft mit den Leuten gehabt. Jugendliche, Mittelalter und ältere Generationen. Aber was mich beeindruckt hat, das war diese Freude, die die hatten. Die konnten tanzen, da konnte ich immer nur zugucken und staunen. Sie haben sich gegenseitig geholfen, hatten offene Ohren füreinander und waren füreinander da. Und dies, liebe Geschwister, das brauchen wir heute auch noch. Genau das brauchen wir auch. Und es gibt tatsächlich auch bei uns solches Praktizieren und solches Handeln gibt's. Wir möchten wirklich in dieser Gemeinschaft leben und in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, dass wir sehen, entdecken, schmecken, riechen können, diese göttliche, geistliche Atmosphäre, so wie es am Anfang des Gottesdienstes war. Schade, dass wir jetzt predigen, aber das war, hey, das ist Herrlichkeit Gottes, Gegenwart Gottes. Und das ist schön. Ja, und Gemeinschaft ist mehr als nur eine Veranstaltung besuchen. Ich bin überzeugt, wir können in den Gottesdienst gehen und nicht ein Funke von dem mitnehmen, was wir da gehört haben. Das passiert, das kann sein. Und warum kann das geschehen? Weil wir Gottes Nähe nicht zulassen, weil wir so abgelenkt sind mit den Gedanken, die wir mitbringen, mit der Situation zu Hause, mit den Finanzen, mit den Schwierigkeiten, die alle da sind. Oder vielleicht ist jemand auch beschäftigt, wie geht es jetzt nachher mit dem Sonntagsbraten vorbei, ist er rechtzeitig fertig und so weiter. Das sind alles Dinge, die uns beschäftigen. Das heißt, wir sind zwar körperlich anwesend, aber geistig, hey, kann man ganz woanders sein. Interessant ist, wenn ihr geistig da seid, dann sehe ich euch in die Augen. Das ist schon etwas Besonderes, das muss ich sagen. Ja. Und wie schaut es bei uns aus? In Vers 46 gibt es weitere Aspekte, die da genannt werden. Überschwängliche Freude und echte Herzlichkeit prägten ihre Treffen. Wer möchte das auch? Ja, ich bin auch dabei. Überschwängliche Freude, ich möchte es mal noch etwas ausweiten, übernatürliche Freude. Eine Freude, die vom Himmel kommt, die aus meinem Herzen kommt, weil er es da reingelegt hat. Nicht die Freude, ja, dass wir so alltäglich so uns freuen. Ja. Ich kriege ein neues Handy und was weiß ich. Das ist alles so Dinge, wo man sich freuen kann, nichts. Nee, ist klar. Ja, überschwängliche Freude. Gemeinschaft lebt davon, dass ich mit anderen Menschen in Kontakt komme. Ich bin alleinstehend, ich bin so froh und dankbar, dass ich ein Haus habe, wo mehrere Familien, wo mehrere Menschen gemeinsam wohnen und wir haben Kontakt untereinander. Und das Erste, was meine Enkel, wenn sie nach oben gehen, kommen sie zuerst zum Opa rein und sagen, hallo Opa, habt ihr was mitgebracht? Oder Opa, bist du da? Ja, das sind hey, das ist gelebte Gemeinschaft. Und in dem darf ich sein. Das ist mein Geschenk, das ich von Gott empfangen habe. Gemeinschaft bedeutet auch, dass ich mich öffne, dass ich bereit bin, Dinge von mir preiszugeben. Ja, ihr hört vieles von mir. Ihr müsst selber mal predigen, könnt ihr auch so viel erzählen, das ist sicherlich so. Dass ich bereit bin, auch auf den anderen zu hören, auf seine Sorgen, auf seine Nöte. Meine Zeit und Kraft da hinein zu investieren, wenn ich merke, okay, ich kann mit meinen Kleinigkeiten, mit meinen Möglichkeiten, kann ich dem anderen dienen, dass es ihm nicht schlechter geht, sondern dass es ihm besser geht. Das ist etwas, was mich beschäftigt. Und solche Beziehungen leben von Verbindlichkeit und Treue. Das, was wir hier leben, in der Gemeinschaft, in der Versammlung, das ist Verbindlichkeit und Treue. Und wer hat uns das hineingelegt? Das kam von unserem Herrn Jesus Christus. Weil er ist derjenige, der das total in sich trägt. In unseren Gottesdiensten ist einiges davon erlebbar. Ich darf meine Freunde einladen, ohne sie vorher darauf aufmerksam zu machen, wie sie sich verhalten müssen. Ohne ihnen zu sagen, ja, da müsst ihr dann ein Opfer bringen. Oder ihr müsst dieses heilige Vokabular vorher lernen oder sonst irgendwas. Das ist etwas, ich darf sie einladen. Sie dürfen kommen, wie Markus das gesagt hat, so wie sie sind, mit ihren guten und schlechten Eigenschaften. So dürfen wir kommen, genau so. Und das hat keinen besseren Platz als im Kreuz bei Jesus Christus, das Gute als auch das Schlechte. Wir haben hier eine Gemeinde, in der wir mehr und mehr, sage ich mal, mehr und mehr, ohne Angst vor Kritik und Reglementierung einander begegnen können. Hey, das muss man lernen. Sowas muss man lernen und erfahren und entdecken. Wenn ich an meine Firma denke, da gab es andere Situationen. Da war Mobbing und was weiß ich was alles noch an der Tagesordnung. Hier ist etwas anders. Und jetzt bist du vielleicht verwundert über so eine Aussage, dass das bei uns erlebbar ist. Ja, möchte ich sagen, du hast recht, es ist noch nicht alles im grünen Bereich. Es ist noch nicht alles so, wie es sein könnte. Aber das soll uns nicht enttäuschen oder mutlos machen, sondern wir kommen immer und immer wieder zu Jesus. Und Jesus weiß, dass es menschelt bei uns. Dass wir manchmal Menschen begegnen oder Situationen oder Stimmungen an einer Person entdecken, ja, die uns nicht besonders freuen. Aber hey, es gibt einen anderen Tag, einen neuen Tag und vor allen Dingen haben wir Gelegenheit für denjenigen zu beten. In unserer kleinen Gruppe Hoffnung erlebe ich solche gemeinschaftlichen Momente auch. Hier kann ich sein, ohne Angst haben zu müssen, etwas Falsches zu sagen. Ohne Angst haben zu müssen, wenn ich was Falsches tue. Es geschieht natürlich, dass ich was Falsches sage. Und dann kommt eine Reflexion aus der Gemeinschaft raus und dann denke ich, hoppla, hey, das ist ja ganz falsch angekommen. Dann kann ich mich entschuldigen und das Ding ist vom Tisch. Das ist weg. Wir machen weiter. Und das ist etwas, was mich begeistert. Ich muss nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, aus Angst, dass ich ständig gerüffelt werde. Ich darf hier offen über meine Sorgen und Probleme, meine Schwächen und meine Grenzen reden. Ich darf auch meine Gedanken äußern. Ich darf meine Träume kundtun. Und einen Traum habe ich. Ich habe so einen Riesentraum, dass wir das, was wir letztes Jahr hier gelebt haben und erlebt haben mit Anbetungs-Lobpreis und Anbetungsabende, wo der Geist Gottes prophetisches Reden hineingesprochen hat, wo Segnungen stattgefunden haben in dieser kleinen Gruppe, dass das wieder aufgegriffen wird. Weil das ist so der Vorspann vom Gottesdienst heute gewesen. So müsst ihr es euch vorstellen. So war das. Und das vermisse ich. Und trotz aller unserer Unzulänglichkeit sage ich, dass die Liebe, die gegenseitige Annahme, die Herzlichkeit und die Gastfreundschaft Stärken unserer Gemeinschaft sind. Wenn ihr es noch nicht entdeckt habt, schaut mal, ob es nicht so ist. Also ich kann es richtig gut sehen. Gegenseitige Vergebung, Versöhnung, respektvoller Umgang miteinander, das ist ein Gemeindecharakter, sage ich mal so. Ein Gemeindecharakter, den wir wirklich impliziert bekommen haben. Der kam durch Jesus Christus in seine Gemeinschaft hier hinein. Und all das entwickelt sich besonders stark in einer göttlichen Atmosphäre. Und ich bin überzeugt, jeder kann wahrnehmen, was eine göttliche Atmosphäre ist. Weil wenn eine schlechte Atmosphäre da ist, irgendwo, wo ihr gerade seid, das nehmt ihr auch wahr, hundertprozentig. Irgendwo, wenn eine finstere Atmosphäre da ist, das nehmen wir wahr. Und umgekehrt natürlich genauso. Gemeinschaft und Beziehung sind heilend. Das ist kann eine Überschrift sein für mich, für mein Leben. Und ich bin überzeugt, der amerikanische Psychologe und Theologe Larry Grab sagt in einem Interview Folgendes: Der ganz normale Christ kann Mitchristen mehr bei Lebensproblemen helfen, als er glaubt. Und das geschieht durch Gemeinschaft. Viele Menschen, die abwandern in Depressionen, haben das erlebt, was Einsamkeit bedeutet. Und Einsamkeit, wenn wir nicht die richtige Lebensspur haben, die kann bedrückend sein, Und dann kann es tatsächlich so sein, dass wir abdriften in Depression. Das Geheimnis zur Heilung ist echte Gemeinschaft. Zum Beispiel in Kleingruppen, Hauskreisen oder Kaffeekränzchen, was auch immer. Und Larry sagt, meiner Ansicht nach hängen viele Probleme seelischer Natur mit unserer Unfähigkeit zusammen, echte Gemeinschaft zu erleben. Streckt euch aus nach echter Gemeinschaft. Echter Gemeinschaft, wo wir sein dürfen, so wie bei Jesus. Unkompliziert, frei, nicht ständig bedacht, ja, dass deine Fassade nicht verlieren, deine Maske darf nicht gelüftet werden und so weiter. Und deshalb glaube ich, dass es oft nicht darum geht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, als vielmehr darum, echte Gemeinschaft zu erleben, bei denen wirklich reichlich kommuniziert wird. Und Kommunikation ist etwas, was Jesus in unser Gemeinschaftswesen hineingelegt hat. Wir sind Gemeinschaftswesen. Wir sind ausgelegt auf Gemeinschaft. Wir sind keine Rambos, die nur alleine durch die Welt tigern können und dabei glücklich werden, um das Glück nochmal aufzugreifen. Ich möchte an der Stelle sagen, das soll nicht heißen, dass Medikation nicht erforderlich ist. Es gibt genügend Fälle, wo Medikation echt erforderlich ist. Und setzt das niemals selber ab, außer durch in Begleitung vom Arzt und so weiter. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja. Die Bereitschaft zur Offenheit und Ehrlichkeit ist in der Gemeinschaft eine Grundvoraussetzung, ein Grundbestand. Ehrlichkeit. Wir haben es kürzlich im LTT erlebt, was Ehrlichkeit bedeutet. Und ich bin froh, dass ich Geschwister habe, die ehrlich auf mich zukommen und sagen, hey, halt mal, Karl, das sehe ich nicht so. Oder das andere möchte ich auch hervorheben. Das würde ich mir nur mehr wünschen. Kritik ist eines. Meistens sehen wir zuerst das, was nicht in Ordnung ist. Ich möchte mehr sehen, das, was bei uns in Ordnung ist. Das, was gut ist, das gestärkt werden kann. Das ist etwas, was mich begeistern würde. Und jetzt komme ich noch ganz kurz zum Vers 47, ganz, ganz kurz. Da heißt es, und sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Bei allem und immer. Ich möchte einen Gedanken weitergeben vom Igor Gorelik, der die letzten beiden Tage bei mir war. Ich habe ihm das erzählt, von was ich predigen möchte. Und auch diesen Gedanken aus Vers 47 raus. Und sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Und dann hat er mir ein Beispiel genannt, als Paulus und Silas im Gefängnis waren. Die Bibelgeschichte kennen wir alle. Die waren da unten eingesperrt und waren in Ketten gelegt. Und ich hatte bisher immer ein Bild, ja, die haben sich dann irgendwie hingelegt, waren in Ketten und so weiter. Und dann sind sie irgendwann in der Nacht hellwach geworden, haben gelobt und gepriesen. Aber so war das offensichtlich nicht. Die waren in einem Gefängnisteil, das nicht oben in das Luxussuite war, sondern die waren ganz unten. Ganz unten. Und was ist in so einem Gefängnis mit Kanalisation und Abwasser und so weiter? Das sammelt sich unten. Und ich bin überzeugt, die Fäkalien und so weiter, die Körperausscheidungen, die lagen da unten rum und der Geruch war da. Und die lagen nicht gemütlich da auf der Erde rum. Nein, die hatten echt Stress. Und dann dieses Verhalten, loben und ehren und danken in dieser Situation, nicht über diese Situation oder für diese Situation, nein, in dieser Situation auf Jesus schauen, und das möchte ich euch mitgeben, in dieser Situation auf Jesus schauen und ihn rühmen und ihn ehren. Die Türen sind aufgegangen, alle Gefängnistüren sind aufgegangen. Alle Ketten sind abgefallen. Alles war weg. Und das Gefängnis war leer. Nee, stimmt nicht. Es war eben nicht leer. Alle Gefangenen sind geblieben. Und warum sind die geblieben? Ich bin überzeugt, dass die Gegenwart Gottes, die Schechina, die Heiligkeit Gottes so gegenwärtig war, dass die eine Freiheit erlebt haben, eine geistliche, heilige Atmosphäre, eine Freiheit, wo sie nicht raus wollten. Deswegen sind die da im Gefängnis geblieben. Und bitte, probiert das mal aus. Probiert es aus, wenn ihr jemand habt in eurer Nähe, mit dem ihr nicht einverstanden seid, der euch Schwierigkeiten macht. Ja, probiert es aus, für diesen Menschen zu danken, für diesen Menschen zu beten, für diesen Menschen zu loben, ob das euer Partner ist oder eure Kinder oder eure Eltern, eure Freunde, eure Geschwister hier in der Gemeinde, euer Chef. Und ich kann euch sagen, die haben es alle nicht verdient, dass ihr lobt und preist und sie vor Gott bringt. Sie haben es nicht verdient, für sich aus nicht, aber das ist Gottes Gnade.